Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview.
Bei den Dingen, die wir selbst beeinflussen können, sind wir sehr selbstbewusst. Und bei den Dingen, die packen wir an, wir agieren hier überall, wo notwendig. Bei den Markteinflüssen kann man natürlich dort und da in die eine oder andere Richtung noch Ausschläge sehen.
Quartalsbericht.
Guten Tag, mein Name ist Claudia Trampitsch. Ich bin CFO der AMAG Austria Metall AG, ein Aluminiumkonzern in der Mitte von Österreich.
Willkommen beim Börsenradio. Hier ist Andi Groß, ich bin die Stimme von Börsenradio. Wir sprechen über die Zahlen zum Halbjahr. Die AMAG liefert starke Zahlen fürs erste Halbjahr 2026. Der Gesamtabsatz steigt leicht auf 221.000 Tonnen. Umsatz wächst um 8%. EBITDA liegt sogar um 25% zu. Unterm Strich verdienen sie fast 41 Millionen Euro. Aber der Free Cashflow fällt auf minus 76 Millionen Euro. Darüber werden wir sprechen, wie das alles zusammenpasst. Chancen, Risiken und Strategie. Frau Trampitsch, die AMAG spricht von einem schwierigen Umfeld. Was genau macht denn dieses Umfeld derzeit so schwierig und wie konnte sie trotzdem Umsatz und Ergebnis deutlich steigern?
Wir sind in einem schwierigen Umfeld. Ich glaube, wenn man täglich die Zeitungen aufmacht und wenn man sieht, wie sich sehr viel Unsicherheit ausbreitet und das sie dann auch auf verschiedenste Märkte niederschlägt, ist das etwas, womit man umgehen können muss oder womit man sich auseinandersetzen muss. Die Themen, die uns jetzt aus der Gesamtwirtschaft betreffen, wir sind nach wie vor betroffen von der Zollpolitik in Amerika, die Einfluss auf uns hat. Aber der Markt ist auch, uns ganze Umfeld geprägt von Kriegen, sei es jetzt Ukraine, Russland oder auch im Nahen Osten. Und all dies hat Einfluss auf die Gesamtwirtschaft und auch auf uns. Dem können wir uns nicht entziehen. Dieser Bereich ist da. Weiters haben wir natürlich standortpolitische Themen oder Realitäten, sei es aus diesen Konflikten entwickelnd, aber auch sonstige Themen, die die Energiepreise beeinflussen und höhere Kosten, die auf uns zukommen, womit wir umgehen müssen. Auf der positiven Seite, was beeinflusst uns hier momentan, ist ausgehend von Marktentwicklungen, aber auch beeinflusst durch die Unsicherheiten, haben wir im ersten Halbjahr einen sehr hohen Aluminiumpreis. Das ist für uns einmal grundsätzlich für unsere Ertragskraft eine positive Sache. Wir haben in Kanada eine Elektrolyse, die Produkte verkaufen wir am Weltmarkt zu Marktpreisen. Das heißt, wenn hier die Preise steigen, hat das einen positiven Effekt, den wir im ersten Halbjahr nutzen konnten und der uns hier auch positiv zugekommen ist.
Ich habe mir das mal angesehen. Also Gesamtabsatz, hatte ich ja eingangs gesagt, hat sich kaum verändert, also wächst leicht. Der Umsatz dagegen relativ deutlich. Also das ist der Effekt des höheren Aluminiumpreises dann, ja.
Ja, genau. Also der Aluminiumpreis hat bei uns einen Einfluss auf die Höhe des Umsatzes. Deswegen ist der Umsatz bei uns auch oft nicht die einzig wahre Größe, weil es natürlich auch einen Einfluss hat auf die Rohmaterialien, die wir einkaufen. Weil wir kaufen Schrott ein, aber auch Primäraluminium, aus dem wir dann in Österreich unsere Produkte machen. Das heißt, auch im Materialeinkauf haben wir diese höhere Preise. Aber zum Beispiel für Kanada, wo wir im Primäraluminium auch verkaufen, wirkt sich's auch im Ertrag wieder. Also zusammengefasst, auf den Umsatz hat sehr starke Wirkungen. Im EBITDA wirkt es nicht ganz so stark, aber auch. Also das heißt, ein hoher Aluminiumpreis hat für uns eine positive Auswirkung auf den Umsatz.
Jetzt wird ja das alles in Dollar abgerechnet. Was macht das jetzt mit Ihren Zahlen?
Wir haben beides. Wir haben einen sehr starken europäischen Markt. Aus Österreich heraus liefern wir jetzt, wir sind 90% im Export. Also obwohl wir in Österreich sitzen, doch ein exportorientiertes Unternehmen. Es ist in Österreich relativ wenig Umsatz. Und von den 90% ist der überwiegende Teil, also 70% davon in Europa, mehrheitlich im Euro. Das heißt, hier sind wir jetzt dem US-Dollar gar nicht so stark ausgesetzt. Aber wir haben natürlich auch Verträge mit US-Unternehmen. Wir verkaufen auch aus Kanada nach US-Dollar. Das heißt, hier sind wir dem Dollar stark ausgesetzt und unser Ziel ist es, dies mit Sicherungsmaßnahmen so gut wie möglich zu begegnen, um eben diese Schwankungen des US-Dollars nicht ganz so mitnehmen zu müssen. Aber es gibt halt Umrechnungsthemen, die wir haben, die haben einen Einfluss. Also wir haben jetzt gerade im Jahr 2026 wieder einen stärkeren US-Dollar, den merken wir natürlich. Aber es ist jetzt für uns der US-Dollar nicht das große Thema im Ertrag oder im Ergebnis, sondern da hat der Aluminiumpreis einfach eine viel stärkere Auswirkung, weil wir ja auch dadurch, dass wir sehr am Beginn der Wertschöpfungskette arbeiten, noch sehr nahe am Marktpreis verkaufen und auch unsere Preisbildung Tonne mal Preis ist und weniger an den Stück. Das heißt, wir partizipieren hier sehr stark am Aluminiummarkt.
Sie sagten, bei der Eingangsfrage, US-Zelle. Das ist ja jetzt ein Thema, mit dem wir uns seit na, gefühlt anderthalb Jahren rumschlagen. Was macht denn die Industrie mit diesen Zellen? Kommt man damit klar? Gibt man das weiter? Wird gar nicht so heiß gegessen, wie gekocht wird?
Also die Zölle sind da. Also wir haben seit einem Jahr haben wir 50% Zölle auf Aluminium. Wie ein paar Monate hatten wir 25. Das heißt, wir leben seit einem Jahr quasi mit 50% Aufschlag auf den Preis. Und das kann zu mehreren Effekten führen. Einerseits, dass der Preis niedriger wird oder der Konsum niedriger wird.
Ja, aber offensichtlich weder das eine noch das andere.
Genau. Oder der Kunde sagt, ich kaufe jetzt weniger ein, weil das wird zu teuer. Interessanterweise, wir sehen natürlich dort und da, wo wir starke Konkurrenz in Amerika haben und die Kapazitäten haben, ein Preisthema. Aber am Ende des Tages, und das zeigen wir ganz stark in unseren Zahlen in Ranshofen, in unseren Absatzzahlen, die Sie auch schon genannt haben, ist der Bedarf nach wie vor da. Ja, die USA hat nach wie vor viel Bedarf an Aluminium und deckt diesen auch. Und hier sehen wir im Markt keinen Rückgang. Das heißt, wie Sie es vorher richtig angedeutet haben, schlägt sich bis zum Kunden durch oder bis zum Konsumenten in Wirklichkeit. Das heißt, trotzdem die Preise gestiegen sind, und Sie müssen sich vorstellen, jetzt ein amerikanischer Produzent, der vor einem Jahr von Kanada eine Tonne Aluminium gekauft hat, das kostet im Moment dann das Doppelte. Der Bedarf ist nach wie vor da.
Ja. Und er wächst ja offensichtlich auch weiter. Automobilbereich 30%, Wärmetauscher 23%, Luftfahrt legt 9% zu. Sind das neue Kunden oder sind das zusätzliche Mengen bei Bestandskunden?
Wir haben alles von diesen Dingen. Also in der Luftfahrt ist ein sehr langfristiges Geschäft mit vielen Qualifikationen und Zertifizierungen. Das heißt, da kann man nicht von heute auf morgen neue Kunden aufbauen. Das heißt, hier ist es der Bedarf unserer langfristigen großen Kunden, die dort und da in der Lieferkette Schwierigkeiten hatten und jetzt einfach mehr wieder eine höhere Buildrate, wie man sagt, also mehr Flugzeuge bauen können und dadurch auch mehr Material brauchen. Aber diese Branche an sich von einer Wachstumsbranche ist und das auch in den eigenen Produktionsraten stark zeigt. Im Bereich also Kühlung, Wärmetäuscher und so weiter sind wir in neuen Märkten, aber auch neuen Produkten herauskommen aus mehr Bedarf, grundsätzlich Rechenzentren, damit verbundenen Kühlsystemen, Batteriekühlungen und so weiter. Das heißt, es ist ein Markt, der sich einfach mehr entwickelt hat. Ich glaube, man kennt das auch von anderen Bereichen. Es werden auch in Österreich und ich nehme an auch in Deutschland überall, in den USA hört man es auch stark, Rechenzentren gebaut für Datenspeicher, KI-Anwendungen, wofür auch immer. Und hierfür sehr viel an physischen Investitionen getätigt wird, Infrastrukturinvestitionen. Und wir hier gerade bei den Kühlsystemen auch jetzt mittlerweile stark dabei sind und hier der Bedarf steigt. Also hier ist es wieder ein ganz anderes Thema. Es ist einfach ein neuer Markt, der sich entwickelt hat, wo wir mit dabei sind und rechtzeitig mit dabei sind. Wir sind ja sehr am Beginn der Wertschöpfungskette und da vorlaufend auch schon die Kundenbeziehungen aufgebaut haben, um hier eben mitmachen zu können. Im Automobilbereich war es auch so, dass wir einfach Zielkunden hatten, wo wir schon lange vorher gesagt haben, hier wollen wir Qualifikationen machen, vorbereitet sein, falls es dann einmal so weit ist, dass der Kunde Bedarf hat, aus welchem Grund auch immer, bereit sind, liefern zu können. Und genau so eine Chance hatten wir jetzt schon beginnend letztes Jahr und dem Heuer, wo es in Amerika zu einer Verknappung gekommen ist, Mitbewerber nicht so viel liefern konnten wie geplant und wir einspringen konnten, weil wir vorbereitet waren. Man sieht schon, unser Vertrieb, der auch in diese verschiedenen Märkte unterteilt ist, hat hier viel zu tun und unterschiedliche Aufgaben, je nachdem, welcher Sektor es gerade ist und wie sich der Markt verändert. Und wir mit unserem Werk auch die Möglichkeit haben, hier in verschiedene Richtungen zu gehen, also zu sagen, gut, wir machen weniger Verpackung, es ist jetzt mehr Fokus auf Produkte, die zum Beispiel in den Wärmetauscher hineingehen, weil wir eben diese zusätzliche Behandlungen, die das Aluminium dann erfordert, diese Maschinen auch haben. Also das ist das Setup, was wir haben, sehr divers, können Spezialitäten machen, können kleine Mengen machen. Das haben wir gut umgesetzt im ersten Halbjahr.
Jetzt ist ja das Brot- und Buttergeschäft des Finanzvorstands oder der Finanzvorständin das Thema Cashflow und Verschuldung. Ich gehe mal davon aus, ich könnte Sie theoretisch nachts um drei wecken und Sie haben die Zahlen absolut präsent. Cashflow, also der operative Cashflow, fällt auf minus 57, ich habe kurz aufgerundet. Free Cashflow sogar minus 76 Millionen. Also wo genau steckt jetzt dieses Geld? Gleichzeitig haben sie ja Investitionen auch reduziert. Das war ja auch angekündigt. Wir sind da ein bisschen vorsichtiger, um eben auch die Liquidität und den Cashflow zu schonen.
Ja, wahrscheinlich weiß ich die Zahlen, wenn sie mich um 3 in der Früh aufwecken.
Würde ich natürlich niemals tun.
Aber ich glaube, noch viel wichtiger ist zu wissen, was jetzt der aktuelle Stand ist, was kann meinen Cashflow beeinflussen und welche Optionen oder welche Risiken und Chancen natürlich auch, aber jetzt sprechen wir, glaube ich, eher über die Risiken, können eintreten oder bestehen, die dazu führen können, dass ich mehr Geld benötige und wie viel kann das sein und wie kann ich mich darauf vorbereiten. Ich glaube, das sind für mich die wesentlicheren Themen, um die man sich quasi im Cash-Management kümmern muss. Für uns 2 ganz wichtige Themen sind hier einerseits, wenn der Aluminiumpreis steigt, vor allem wenn er sehr kurzfristig steigt, hat das bei uns einen sehr starken Einfluss in der Vorfinanzierung, weil ich kaufe mit höherem Preis ein, der Vorrat hat einen höheren Wert, wie er auf Lager liegt, ich brauche 3 Monate, bis ich es erarbeitet und verkauft habe, dann habe ich nur eine gewisse Zeit, bis der Kunde zahlt, also ich habe sehr lange da sehr viel Geld gebunden. Das kann man berechnen, kann man überlegen, kann man Sensitivitäten rechnen, wenn der Aluminiumpreis sehr stark steigt, wie viel Geld brauche ich auf der hohen Kante oder die Linien zur Verfügung, dass ich eben solche Phasen aushalten kann, nenne ich es mal so. Auf der anderen Seite haben wir die Situation, und das ist eben auch eines der Punkte, dass wir am Anfang viel Geld binden, haben wir jetzt momentan die Situation, wir haben schon am Jahresende einen sehr hohen Auftragsstand gehabt. Wir produzieren sehr viel, wir haben den Auftragsstand fürs restliche Jahr sehr hoch. Das heißt, wir nennen es Ramp-up, weil wir jetzt relativ schnell sehr viel produzieren müssen und somit, man kauft gleich von Haus aus mehr Rohmaterial ein, es liegt mehr auf Lager, weil wir einfach mit mehr Schichten fahren, somit ist auch mehr in Produktion. Ich liefere auch mehr aus, das heißt, es sind auch mehr Forderungen draußen. Das heißt, ich habe hier den Effekt, dass ich das Geld relativ lang gefunden habe. Bei uns, und das ist jetzt in 2026 der Fall, sind jetzt beide Sachen eingetreten. Einerseits steigere ich meine Produktion, das heißt, ich brauche mehr Vormaterial, es liegt mehr auf Lager, ich habe höhere Forderungen, weil ich mehr dem Kunden verkaufe und all das auch noch zu einem höheren Wert. Und genau diese beiden Dinge sind es jetzt, die dazu führen, dass ich über das erste Halbjahr einfach in den Vorräten, in den Forderungen etwas mehr an Menge, aber vor allem sehr viel mehr an Preiseffekt aufgebaut habe. Das heißt, ich habe jetzt das vorfinanziert und warte unter Anführungszeichen jetzt darauf, dass ich dann vom Markt, vom Kunden die entsprechenden höheren Erträge dann auch zurückbekomme. Das ist ein temporärer Effekt, auf den wir uns gut vorbereitet haben und den ich bis ins Detail analysiert habe und weiß genau, dass es nur aus diesen Effekten kommt. Ja. Das heißt, wir haben jetzt die Situation, dass wir genau wissen, es versickert nicht wo oder ich habe irgendwo eine Unterauslastung, die ich finanziere, sondern es liegt in variablen Bestandteilen, wo ich das in den nächsten Monaten, genau kann man es nicht beziffern, wieder zurückbekommen werde. Das ist die gute Sicht und das ist auch das, was es ausmacht aus meiner Sicht, das ist gutes Management davor, dass ich jetzt nicht zum Vertrieb sagen muss, ihr könnt nichts mehr verkaufen oder nicht mehr Tonnen verkaufen, weil ich kann es nicht vorfinanzieren oder ich muss zu Banken gehen und sagen, bitte, ich brauche einen Betriebsmittelkredit. Sondern wir sind so gut aufgestellt, dass wir sagen, wir können genau diese Dinge vorab abfedern.
Die Prognose, die EBITDA-Prognose liegt bei 170 bis 190 Millionen Euro. Jetzt haben wir zum Halbjahr etwas mehr als 100 Millionen schon. Warum so ein schwächeres zweites Halbjahr? Jetzt mal rein rechnerisch, gibt es da Risiken?
Wenn wir unsere Bandbreite machen, dann machen wir genau das, was ich jetzt... Wir rechnen nicht mal 4, sondern wir gehen aus, natürlich vom Auftragsstand, von den Produktionsmengen, auch von den Entwicklungen am Markt, und sei es jetzt Energiepreise, was auch immer, und rechnen hier unsere Vorschau und berücksichtigen dann die diversen Chancen und Risiken, die Sie jetzt auch angesprochen haben. Und hier sind jetzt einmal einerseits, die haben wir schon anfangs angesprochen, makroökonomische Risiken, die wir natürlich auch immer wieder bedenken und einpreisen müssen. Und da ist nach wie vor die Nachfrage bei einem länger andauernden Nahostkonflikt oder bei einem länger andauernden Einfluss auf die Energiepreise natürlich hier ein Risiko zu sehen. Und Sie haben eine etwas unsichere US-Zollpolitik vorher schon mal angesprochen. 50% Zoll ist eh schon sehr hoch, muss ich wirklich mit mehr rechnen. Aber ich glaube, da geht es eher darum, dass man dann sagt, ich habe die Unsicherheit, dass ich, wenn sich dramatisch was ändert in der Zollpolitik, das große Auswirkungen haben kann. Und wir haben schon erlebt, und es gab jetzt schon erste Ankündigungen, die auch wieder zurückgenommen werden. Aber wenn zum Beispiel die USA beschließt, eine Region von den 50% Zöllen auszunehmen, und das sind nicht wir, dann hätte ich hier auch einen Einfluss. Also es gibt immer so ein paar Chancenrisiken, die wir berücksichtigen und natürlich auch die eine Veränderung der Marktpreise, die sich auswirken können. Das heißt, Marktpreise, Mengenreduktionen und so weiter haben einen Einfluss, aber tendenziell auch, es sind nicht ganz 6 Monate, wir haben im Dezember immer ein bisschen weniger Produktion. Aber vielleicht möchte ich nochmal darauf zurückkommen. Ja, wir haben jetzt ein EBITDA von 101 Millionen und 190 ist jetzt nicht genau mal 2. Aber ich möchte schon noch betonen, wir haben unsere Prognosen nach oben gesetzt, weil wir einfach zuversichtlich in die Zukunft schauen und sind von 150 zu 180 jetzt eben auf 170 zu 190 gegangen. Ich glaube, das ist mehr die Botschaft, als warum ist es nicht mal 2, sondern wir konnten aufgrund des ersten Halbjahres wirklich sagen, wir sind das Jahr 26 wirklich mit einem sehr soliden Bandbreite fürs Jahresende.
Sehen Sie, da kommt wieder der miese Peter, der Journalist groß, ne? Der sieht die 170 und rechnet und dann kommt die CFO und sagt, komm, wir haben ja hier 190. Ja, ist ganz klar, es sind da Prognosespannen. Ich formuliere es mal positiv. Was muss passieren? Was könnte die Amag dann an das obere Prognoseende bringen, an die 190?
Wenn wir in dem Umfeld, in dem wir jetzt gerade sind, wo wir sagen, wie schauen unsere Marktprognosen aus, wie ist die Nachfrage und wenn die Nachfrage etwas stärker wird, die Marktpreise zu unseren Gunsten bleiben oder sie etwas verbessern, dann können wir das obere Ende erreichen. Wir haben wirklich nur so realistische Annahmen eingepreist. Also ich gehe vielleicht ums negativ abzugrenzen, da ist jetzt nicht eingepreist, es fallen alle Zölle weg. Also wir machen nicht solche Prognosen, sondern wir machen Prognosen, wo wir sagen, ja, wenn die positiven Seiten, positiven Markttrends, vielleicht noch einen Kunden mehr abnehmen, die Preise sich positiv entwickeln, dann können wir das sehr realistisch erreichen. Und ebenso kann es aber am unteren Ende auch sein. Und wie gesagt, diese Bandbreite von 20 Millionen, das ist schon eine für uns recht enge Bandbreite und unsere Vergangenheit zeigt, wir landen in unseren Bandbreiten. Also wir haben uns das sehr gut überlegt und das ist auch nichts Unrealistisches eingepreist. Ich würde sagen, bei den Dingen, die wir selbst beeinflussen können, sind wir sehr selbstbewusst. Und bei den Dingen, die packen wir an, wir agieren hier überall, wo notwendig. Bei den Markteinflüssen kann man natürlich dort und da in die eine oder andere Richtung noch Ausschläge sehen.
Die Amag wächst beim Ergebnis deutlich stärker als beim Absatz. Hohe Metallpreise stärken das Ergebnis, binden aber auch Liquidität. Die Finanzvorständin der Amag, Frau Trampitsch, herzlichen Dank für das Interview.
Dankeschön. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Kompetent, aktuell, verständlich. Börsenradio Network AG.
Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen 5 Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.